Dezember 1828 in der Nähe von Froland, Norwegen. Ein junger Mann reist durch einen tief verschneiten Wald. Mit einem einfachen Holzschlitten fährt er die flachen Hänge hinab, steigt ab, zieht den Schlitten den nächsten Hügel hoch und lässt sich wieder den Hang hinuntergleiten. Um sich vor den Minusgraden zu schützen, hat er sich in einen Mantel gehüllt und seine Hände in Strümpfe gesteckt. Denn für Handschuhe fehlt ihm das Geld. Die Kälte ist aber nicht das Einzige, was ihm zu schaffen macht. Unentwegt hustet der junge Mann, ringt nach Luft, kämpft gegen das Fieber. Je länger er unterwegs ist, desto mehr verschlechtert sich sein Zustand. Doch unbeirrt setzt er seine beschwerliche Reise fort, sein Ziel immer vor Augen. Er will Weihnachten mit seiner Verlobten verbringen, koste es, was es wolle. Das ist die Geschichte von Niels Henrik Abel. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich hoste diesen Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Mathematik erzählen. In dieser Woche geht es um den Namensgeber des Abel-Preises, einem der renommiertesten Preise in der Mathematik. Im Jahr 2002 hat die norwegische Regierung den Abel-Preis anlässlich des 200. Geburtstags von Niels Henrik Abel ins Leben gerufen. Seit 2003 wird der Preis jährlich verliehen, zu Ehren des größten norwegischen Mathematikers aller Zeiten. Abel ist unter anderem bekannt als einer der Begründer der Gruppentheorie. Was es damit auf sich hat, klären wir gleich mit Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Vorher schauen wir aber wie gewohnt aufs Leben von Niels Henrik Abel. Ein ziemlich tragisches Leben, so viel sei hier schon mal verraten. Aber wir hier im Podcast-Team lieben ein bisschen Drama und unsere Hörerin Pauline wohl auch, denn die hat sich gewünscht, dass wir mal über Abel sprechen. Darum machen wir das jetzt auch. Und dazu begrüße ich den Mathematiker und Geschichtensammler Demian Nauel-Goos hier bei mir. Hallo Demian.
Huhu, Caro.
Demian, mit unserer heutigen Geschichte schlagen wir einen Bogen zu unserer allerersten Folge. In der ging es um den französischen Mathematiker Évariste Galois. Abel und Galois leben beide Anfang des 19. Jahrhunderts. Und obwohl die beiden sich niemals persönlich begegnet sind, scheinen sie sowas wie Schicksalsgenossen zu sein.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Die beiden legen auf mathematischer Ebene zusammen die Grundlagen für die Gruppentheorie. Aber wie du sagst, persönlich kennen sie sich nicht. Trotzdem werden ihre Leben von ähnlichen Schicksalsschlägen geprägt.
Galois leidet ja darunter, dass er nie so wirklich den Anschluss an die mathematische Community findet. Und das ist was, das auch Abel beschäftigt, wie wir hören werden. Während Galois aber in gutbürgerlichen Verhältnissen in einem Pariser Vorort aufwächst, sieht es bei Abel nicht ganz so rosig aus, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Als Abel am 5. August 1802 in Südnorwegen zur Welt kommt, befindet sich Norwegen nämlich zwischen den Fronten eines europäischen Kriegs. Frankreich unter Napoleon steht im Konflikt mit mehreren europäischen Monarchien, die von Großbritannien angeführt werden. Norwegen, das damals formal noch zu Dänemark gehört, wird in diesen Krieg mit reingezogen. Großbritannien glaubt, dass Napoleon versuchen wird, Dänemark zu besetzen, um dann von Dänemark aus Großbritannien anzugreifen.
Und Großbritannien will das wahrscheinlich verhindern.
Genau. Deshalb greifen britische Truppen am 2. September 1807 vorsorglich den Hafen von Kopenhagen an. Das vorsorglich hier in Anführungsstrichen natürlich. Und verhängen eine Blockade. Norwegen ist nun von Dänemark abgeschnitten.
Und was hat das für Auswirkungen?
Naja, Norwegens Wirtschaft ist sehr exportorientiert, vor allem im Bereich Fischerei und Holzwirtschaft. Die Blockade unterbindet aber den Handel, sodass wichtige Einnahmen wegfallen. Und obendrein wird auch die Einfuhr von Getreide aus Dänemark gestoppt. Es gibt ab 1807 also Versorgungsengpässe, Hungersnöte und Armut in Norwegen. Bis 1814. Im Januar tritt Dänemark Norwegen an Schweden ab. Schwedische Truppen versuchen, Norwegen zu besetzen, aber Norwegen wehrt sich und gewinnt endgültig seine Unabhängigkeit.
Ganz schön bewegte Zeiten, in denen Niels Henrik Abel da aufwächst. Also Krieg, Hungersnot, Armut, das sind ziemlich widrige Umstände.
Ja, absolut. Die Familie ist, wie viele Familien in Norwegen zu dieser Zeit, stark gefordert. Abel hat 5 Geschwister, also viele Mäuler, die was zu essen brauchen. Dazu kommt noch, dass Abels Eltern in den meisten Überlieferungen auch nicht unbedingt positiv dargestellt werden. Sein Vater hat zwar eine feste Stelle als Pastor, aber ist wohl auch dem Alkohol sehr zugeneigt. Und Abels Mutter wird nachgesagt, dass sie eher labil und teilweise mit der Erziehung von 6 Kindern überfordert ist.
Und wie sieht's in der Familie aus mit der Schulbildung? Weil so 6 Kinder und dann noch mitten im Krieg, das ist wahrscheinlich auch schwierig, oder?
Bis 1814 wird Abel von seinem Vater unterrichtet. Aber 1815, als Abel 13 Jahre alt ist, schickt sein Vater ihn auf die Kathedralschule in Christiania, dem heutigen Oslo. Die Schule hatte eigentlich immer einen guten Ruf, aber Abel hat super Pech. Seit kurzem gibt es in Christiania auch eine Universität und die guten Lehrer von der Kathedralschule sind nun alle als Dozenten an der Uni. Die verbleibenden Lehrer an der Schule werden als Sammelsurium an Unfähigkeit beschrieben.
Oha, das ist eine Enttäuschung. Als wäre der Schritt vom Homeschooling auf Präsenzunterricht in der Schule nicht schon Umstellung genug. Und dann landet er auch noch in so einem Loch. Wie unfair.
Zum Glück fällt es aber Abel nicht schwer, Freunde zu finden. Er ist beliebt und eigentlich immer unter Leuten. Das hilft ihm bestimmt bei der Umstellung. Und das hilft sicher auch, um mit den unfähigen und teils sehr rabiaten Lehrern klarzukommen.
Okay, was meinst du damit? Sind die Lehrer also nicht nur fachlich schlecht, sondern auch noch pädagogisch unfähig?
Ja, das kann man wohl so sagen. Vor allem der Mathelehrer ist der reinste Despot. Er wird regelmäßig handgreiflich, um seine Schüler zurechtzuweisen. Mehr als einmal verprügelt der Mathelehrer sogar Schüler, aber wirklich richtig so.
Oh Gott, ach du Scheiße.
Du sagst es. Zum Glück rebellieren die Schüler daraufhin. Aus Angst schwänzen sie den Matheunterricht und der Lehrer wird dann Gott sei Dank entlassen.
Da sieht man mal wieder, Widerstand zu leisten kann echt was bewirken, zum Glück. Und was passiert dann? Dann gibt's keinen Matheunterricht mehr?
Ein neuer Mathelehrer kommt an die Schule. Bernd Holmbo ist sein Name und er ist das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Fachlich qualifiziert und außerdem ein ziemlicher Enthusiast, der seine Schüler zu inspirieren weiß. Er erkennt auch zum ersten Mal Abels mathematische Begabung. Er fördert ihn, indem er ihm Bücher von Mathegrößen wie Newton und Euler zu lesen gibt oder Abel nach der Schule Privatunterricht gibt.
Ja, man merkt richtig, dass Bernd Holmbo nicht einfach stumpf den Lehrplan abarbeiten will, sondern sich auch mit Pädagogik auseinandersetzt. Ich habe gelesen, dass er sich auch Gedanken macht, wie er Mathematik am besten unterrichten kann, also so, dass seine Schülerinnen und Schüler am meisten mitnehmen. Verständlicherweise hatten wohl viele an der Kathedralschule nach den Erfahrungen mit dem Horror-Mathe-Lehrer gar keine Lust mehr auf Mathematik. Holmbo gibt aber dann nicht den SchülerInnen die Schuld dafür, sondern er sagt, ja gut, dann müssen wir Lehrer am Unterricht halt was ändern.
Und Holmbo ist auch erfolgreich damit. Er weckt in Abel die Liebe für die Mathematik und den mathematischen Forschergeist. Und er unterstützt ihn auch noch anderweitig. Als Abels Vater 1820 stirbt, verschafft Holmbo Abel ein Stipendium, damit der Junge weiter die Schule besuchen kann.
Sonst wäre das finanziell nicht möglich gewesen?
Ja genau, sonst hätte er die Schule abbrechen müssen. Aber so kann er im schulischen Umfeld bleiben und macht weiter Fortschritte, vor allem in der Mathematik. Während seines letzten Schuljahrs glaubte Abel sogar, eine Lösung für ein jahrhundertealtes mathematisches Problem gefunden zu haben. Seine Formel zur Lösung von Gleichungen fünften Grades versteht aber niemand so richtig. Deshalb rät man ihm, seine Idee den Mathematikern an der Universität in Kopenhagen vorzulegen.
Das schlägt aber schon ganz schön hohe Wellen, was Abel da fabriziert. Und das ja noch als Schüler. Und dann geht's also direkt um die Uni, oder wie sieht's aus?
Nee, nicht direkt. Jedenfalls nicht an die Uni in Kopenhagen. Erstmal findet Abel, als er seine Arbeit nochmal durchgeht, selbst einen Fehler in der Formel. Das macht aber nichts, die Mathematiker von der Uni sind trotzdem höchst beeindruckt von dem jungen Talent. Mit 19 Jahren wird Abel dann Student an der Universität von Christiania. Auch das geht nur dank der Unterstützung des Lehrers Holmbo, der Geld für Abel sammelt. Allerdings gibt es noch einen Haken. An der Uni gibt es keine Vorlesungen in Mathematik oder Naturwissenschaften.
Da werden Abel aber sehr viele Steine in den Weg gelegt. Der Krieg, die finanziellen und familiären Probleme. Und dann kann er zwar dank der Hilfe von anderen trotzdem seinen Schulabschluss machen und sogar studieren, aber leider kein Mathematik.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es keine Vorlesung in Mathematik gibt. Aber auch hier hilft ihm wieder Holmbo aus der Patsche. Und zwar lässt er seine Kontakte spielen. Er bittet einen Professor für Astronomie und Mathematik an der Universität in Christiania, sich um Abel zu kümmern, Christopher Hansteen, mit der Begründung, wir müssen dieses ungewöhnliche Talent der Wissenschaft erhalten. Also nimmt Hans den Abel unter seine Fittiche.
Das ist wiederum ganz schönes Glück für Abel natürlich. Aber nach den ganzen Schicksalsschlägen ist ihm auch gegönnt, dass er diese verdiente Unterstützung bekommt. Und Abel selbst ist ja auch ein sympathischer und zugewandter Charakter. Und wie man so schön sagt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Also Freundlichkeit zahlt sich aus.
Ja, absolut. Du darfst es dir aber jetzt nicht so vorstellen, dass Abel jetzt von Hans Dehn alles vorgekaut bekommt. Hans Dehn ist ohne Frage sehr großzügig. Er lässt Abel zum Beispiel bei sich und seiner Frau zu Hause auf dem Dachboden wohnen. Aber was sein Studium der Mathematik angeht, ist Abel zu einem großen Teil Autodidakt. Und er eignet sich vieles selbstständig an.
Okay, also er ist freundlich und so schaltet es zu ihm zurück. Und er ist auch sehr fleißig.
Aus seiner Schulzeit existiert auch noch ein Klassenbucheintrag seines Lehrers Holmbo. Da schreibt Holmbo über Abel, dass er der größte Mathematiker der Welt werden kann, wenn er lange genug lebt. Das zeigt auch nochmal, wie überzeugt Abels Unterstützer von diesem Talent sind. Und das zieht sich durch. Hans Dehn wird Mitgründer von Norwings erster wissenschaftlicher Zeitschrift. Darin veröffentlicht Abel Anfang 1823 seinen ersten Artikel. Und Hans Dehn finanziert Abel auch eine Reise nach Kopenhagen, damit Abel sich mit dem dänischen Mathematiker Ferdinand Degen austauschen kann. Von Degen bekommt Abel Tipps für künftige Arbeiten. Er solle sich mit elliptischen Integralen beschäftigen. Und dann gibt es in Kopenhagen noch eine weitere schicksalshafte Begegnung.
Noch ein Mathematiker, der Abel unterstützt?
Nein, diesmal eine ganz private Bekanntschaft. Mit 21 Jahren lernt Abel seine spätere Verlobte Christine Kemp kennen. Aber tatsächlich versucht Abel auch, Kontakte zu anderen Mathematikern herzustellen. Er will Kollegen in ganz Europa von seinem Talent und seinen Ideen überzeugen. Das ist ein wichtiger Schritt, um in der Mathe-Community Fuß zu fassen.
Und notwendig, um eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen wahrscheinlich, oder?
Ja, total. Abel erhofft sich, eine Mathematikprofessur zu halten. Dann hätte er endlich ein sicheres Einkommen. Dafür hat er auch einen Ast im Ärmel. In seiner Schulzeit dachte Abel ja, er hätte eine Lösung für Gleichungen fünften Grades gefunden, in der er dann aber einen Fehler gefunden hat. Und 1824 schließlich kann er den Fehler korrigieren. Es ist zwar schwer zu verstehen, wie er alles geschrieben hat, aber es ist ein Meisterwerk. Abel schickt dem Mathematiker Karl Friedrich Gauss ein Exemplar nach Göttingen. Und er bewirbt sich um ein Stipendium für eine Europareise, das auch bewilligt wird.
Dann kommt ja endlich richtig Schwung in die Karriere. Was sagt Gauss denn zu Abels Arbeit über die Gleichungen fünften Grades?
Da ist wieder ein kleiner Dämpfer. Gauss liest die Arbeit gar nicht.
Oh.
Er bekommt gar keine Rückmeldung von Gauss. Aber Abel lässt sich nicht entmutigen. Mit dem Beweis als Bewerbung in der Tasche unternimmt er nun zwischen 1825 und 1827 seine Reise durch Europa.
Und wo geht's als erstes hin?
Zuerst geht's nach Berlin. Mit einem Empfehlungsschreiben besucht er zunächst den deutschen Mathematiker und Ingenieur August Leopold Krell, der gerade daran arbeitet, die Fachzeitschrift Journal für die reine und angewandte Mathematik herauszugeben. Die ist auch heute noch als Krells Journal bekannt. Abel und Krell verstehen sich auf Anhieb gut. Sie sind privat und wissenschaftlich auf einer Wellenlänge. Und so kommt es dann, dass 1826 in der ersten Ausgabe von Krells Journal direkt 7 Beiträge von Abel veröffentlicht werden.
Oh wow, das ist aber ein ganz schöner Triumph. So kann es doch eigentlich weitergehen. Das müsste Abel doch endlich auch zu Ansehen in der europäischen Mathe-Community verhelfen.
Ja, sollte man eigentlich meinen, dass dieser Erfolg ein tolles Sprungbrett sein könnte, oder?
Ja, aber?
Aber leider ist der Erfolg noch nicht so richtig nachhaltig. Gauss zum Beispiel, den Abel in Göttingen besuchen wollte, ghostet ihn ja sozusagen. Und deshalb entschließt Abel sich, nicht nach Göttingen zu reisen, sondern fährt über Umwege nach Frankreich. Im Juli 1826 erreicht er Paris, damals die Welthauptstadt der Mathematik. Und er hat einen Plan. Er hat seine wichtigste Arbeit über elliptische Integrale extra aufbewahrt, statt sie Krell zu schicken. Abel erhofft sich nämlich mehr Aufmerksamkeit davon, wenn die Arbeit von der Französischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht wird. Deshalb reicht er sein Paper, das später als Pariser Abhandlung bekannt wird, im Oktober 1826 bei der Akademie ein.
Das klingt eigentlich nach einem schlauen Move von Abel.
Vor allem, weil nicht irgendwelche Mathematiker mit der Begutachtung des Papers beauftragt werden, sondern zwei echte Hochkaräter. Augustin-Louis Cauchy und Audrey-Marie Legendre. Das ist natürlich super vielversprechend. Allerdings geht Abels Taktik nicht auf. Keiner der beiden Mathematiker liest die Arbeit.
Schon wieder nicht? Was? Also erst verschmäht Gauss das Paper und jetzt auch noch Legendre und Cauchy? Abel ist doch mittlerweile eigentlich kein Niemand mehr in der Mathe-Community. Der hat doch jetzt schon ganz schön vorgelegt. Und jetzt wird er so blockiert. Warum?
Es ist wahrscheinlich einfach Pech. Legendre ist schon 74 Jahre alt und ist deshalb wohl nicht mehr dazu in der Lage, das Paper zu redigieren. Und Cauchy, damals 37 Jahre alt, ist sehr mit seinen eigenen Veröffentlichungen beschäftigt. In der chaotischen Zettelwirtschaft auf Cauchys Schreibtisch geht die Pariser Abhandlung unter. Und Cauchy findet sie über Jahre nicht wieder. Abel ist verständlicherweise enttäuscht. Er hätte sich viel davon erhofft, sein Paper bei der Akademie einzureichen.
Cauchy ist verrückt, aber er ist der Einzige, der weiß, wie man Mathematik machen sollte.
Oh Gott, der Arme. So viel Potenzial und dann verpufft das mehr oder weniger einfach. Und damit rückt eine Professur wahrscheinlich auch in immer weitere Ferne.
Ja, Abel hatte sich von der Auslandsreise wirklich versprochen, bekannter zu werden, eine Stelle zu finden, Geld zu verdienen, auch um seine Familie in Norwegen finanziell zu unterstützen. Doch seine Pläne scheitern. Das Geld wird knapp und er kommt kaum noch über die Runden. Und dann wird er auch noch krank.
Oh ja, davon habe ich gelesen. Bei ihm wird Tuberkulose diagnostiziert.
Seit den 1940er Jahren gibt es Medikamente gegen Tuberkulose. Aber damals, 1826, gleicht eine Tuberkuloseerkrankung einem Todesurteil.
Ja, Tuberkulose ist damals eine der häufigsten und tödlichsten Erkrankungen. Es ist auch nicht bekannt damals, wie Infektionskrankheiten sich verbreiten. Also im Fall von Tuberkulose über Tröpfcheninfektionen, wie bei Corona zum Beispiel auch. Aber damals isoliert sich niemand, niemand trägt Maske. Also kann sich die Krankheit ziemlich ungehindert ausbreiten und ja, erwischt eben auch Abel.
Krank und verschuldet reist Abel Ende 1826, Anfang 1827 von Paris zurück nach Berlin. Dort erwartet ihn sein Freund Krell. Wieder setzt er sich für Abel ein. Er bietet ihm die Mitherausgeberschaft seines Journals an. Außerdem bemüht er sich, für Abel eine Stelle an der Berliner Universität zu finden. Aber Abel ist erschöpft. Er ist jetzt schon lange unterwegs, hat seine Verlobte lange nicht gesehen. Er möchte nach Christiania zurück.
Das ist verständlich bei den ganzen Rückschlägen, finde ich.
Im Mai 1827 ist er wieder in Norwegen. Weil sein Stipendium nicht verlängert wird, hält er sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Er gibt Mathe-Nachhilfe, dann darf er seinen Freund Hansteen an der Universität in Christiania vertreten, aber eine permanente Stelle bekommt Abel nicht. Trotzdem arbeitet Abel wie verrückt weiter an seinen elliptischen Funktionen. Er veröffentlicht weiterhin Beiträge in Krells Journal, die in der Mathe-Community auch wahrgenommen werden. Sogar Gauss nimmt nun endlich Notiz von Abel. Er zeigt sich auch wirklich super beeindruckt von seinen Arbeiten.
Das ist ein Trost, aber es ist ein schwacher Trost. Sein gesundheitlicher Zustand muss sich in der Zeit ja auch immer weiter verschlechtern. Aussicht auf Heilung gibt's ja leider nicht.
Vielleicht ist Abel auch deshalb noch so produktiv, weil er halt ahnt, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat.
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal kurz den Vergleich zu Évariste Galois gezogen. Hier sehe ich auch so eine Parallele. Galois, der mit 20 Jahren die Nacht vor einem Pistolenduell noch durcharbeitet und wie im Wahn Briefe mit seinen mathematischen Ideen schreibt. Und Abel, auch erst 26, der mit einer tödlichen Krankheit nochmal so richtig durchzieht. Ich glaube, eine ärztliche Empfehlung wäre da anders ausgefallen.
Ja, ganz bestimmt. Aber Abel setzt seine Prioritäten doch noch etwas anders als Galois. Als es im Dezember 1828 auf Weihnachten zugeht, lässt Abel die Arbeit sein und macht sich auf den Weg nach Fronland zu seiner Verlobten Christine.
Ah, das ist die Schlittenreise durch den Schnee, ne?
Genau. Eine sehr beschwerliche Reise, die Abels Gesundheit sicher nicht zuträglich ist. Aber er kommt in Fronland an. Und er und Christine können die Feiertage gemeinsam verbringen. Es ist jedoch nur ein kurzes Aufatmen, denn kurz daraufhin verschlechtert sich Abels Zustand. Er ist nun zu schwach, um Mathematik zu machen. Ein paar Monate sieht er noch dahin. Und dann schließlich am 6. April 1829 stirbt Abel mit 26 Jahren. Zwei Tage bevor sein Freund August Krell die Zusage von der Universität Berlin erhält. Abel soll als Professor berufen werden. Wenige Tage nach Abels Tod kommt Krells Brief mit der frohen Kunde in Froland an.
Nun, mein lieber, teurer Freund, kann ich Ihnen gute Neuigkeit geben. Das Ministerium des Unterrichts hat beschlossen, Sie nach Berlin zu berufen und hier anzustellen. Über Ihre Zukunft können Sie jetzt ganz beruhigt sein. Sie sind der Unsrige und sind in Sicherheit. Sie können sich nur immer zur Reise vorbereiten. Vor allem machen Sie nun, dass Sie gesund werden. Seien Sie guten Mutes. Sie kommen in ein gutes Land, in ein besseres Klima, der Wissenschaft näher und zu aufrichtigen Freunden, die Sie schätzen und lieben.
Niels Abel ist einer der Begründer der Gruppentheorie und legt damit den Grundstein für den mit mehr als 10.000 Seiten längsten Beweis der Mathematikgeschichte.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft, sehr erfreut, dich wieder im Podcast begrüßen zu dürfen, damit du uns die Mathematik erklärst. Hallo Manon.
Hi Caro.
10.000 Seiten, das klingt echt krass. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, du hast die Gruppentheorie erwähnt. Da klingelt was bei mir.
Ja, genau. Wir haben darüber in der allerersten Folge des Podcasts gesprochen, nämlich als es um Évariste Galois ging.
Das ist der französische Mathematiker, der, wie wir schon gehört haben, mit 20 Jahren ziemlich tragisch in einem Pistolenduell ums Leben kommt.
Genau. Seine Werke und die von Abel begründeten die Gruppentheorie, also eines der wichtigsten Gebiete der Algebra, die sich mit Symmetrien beschäftigt.
Du und Charlotte habt in der Folge einen Vergleich mit einer Pizza und einem Pizzakarton gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Beides ist symmetrisch, aber nicht auf dieselbe Art und Weise war da das Ergebnis, oder?
Ja, und ich habe da heute nochmal was mitgebracht zur Veranschaulichung. Und zwar dieses leere quadratische Blatt Papier. Was passiert, wenn ich es um 90 Grad drehe?
Also hättest du es nicht gesagt, dann wäre mir diese Vierteldrehung nicht aufgefallen. Es sieht halt genauso aus wie vorher.
Genau, und wenn ich es jetzt um 180 Grad drehe?
Dann immer noch.
Und ich kann das Ganze auch um 270 Grad oder halt eben um 360 Grad drehen. Und am Ende sieht es halt immer gleich aus. Und ich kann das Quadrat auch spiegeln, also entlang der beiden Diagonalen oder entlang der beiden mittleren Achsen. Und wenn ich das mache, sieht das Ergebnis immer genau gleich aus wie davor. Das Quadrat ist identisch. Mathematiker packen in so einem Fall alle diese Drehungen, also die um 90 Grad, die um 180, die um 270 und die um 360 Grad und auch die Spiegelung alle zusammen und sagen, das ist eine Gruppe.
Okay, also die Drehungen und Spiegelungen eines Quadrats bilden zusammen eine Gruppe. Was wäre denn aber, wenn dein Blatt eine andere Form hätte?
Man kann Gruppen zu jedem symmetrischen Objekt bilden, also zum Beispiel zu einem gleichseitigen Dreieck. In dem Fall bilden die Drehungen um 120 Grad, 240 Grad und 360 Grad sowie die drei Spiegelungen entlang der Winkelhalbierenden eine Gruppe. Und wenn ich das Dreieck um diese Winkel drehe oder entlang der Winkelhalbierenden spiegle, dann sieht es halt eben genauso aus wie davor. Deswegen ist es eben die Gruppe zu diesem Dreieck.
Das heißt, ich kann eine Gruppe für Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke und so weiter bauen. Es sind quasi gar keine Grenzen gesetzt.
Genau, und auch für viel, viel kompliziertere Objekte. Ich meine, wir haben jetzt nur zweidimensionale Formen betrachtet, aber man kann das Ganze auch in drei oder mehr Dimensionen machen. Einen Würfel kann ich zum Beispiel auch in drei Raumrichtungen drehen. Und so werden die Gruppen halt auch immer komplizierter.
Und was hat das Ganze jetzt mit diesem unfassbar langen Beweis auf sich?
Also wie gesagt, legt Abel die Grundlage für die Gruppentheorie. Was doch alles daraus wird, kann er wahrscheinlich gar nicht wirklich absehen. Jedenfalls ist das ein Bereich der Mathematik, der überall sehr viel Anwendung findet. Erinnerst du dich noch an die Folge zu Emmy Noether?
Ja, na klar, das ist die Mathematikerin, die Albert Einstein bei seiner Relativitätstheorie geholfen hat.
Ja, genau. Und sie hat zum Beispiel die Gruppentheorie in der Physik genutzt. Und in der Mathematik haben Abel und Galois unabhängig voneinander mit der Gruppentheorie gezeigt, dass es keine Lösungsformel für Gleichungen mit x hoch 5 gibt. Also im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte wird die Gruppentheorie in der Mathematik und auch in den anderen Wissenschaften immer wichtiger und nimmt eine immer größere Rolle ein. Aber du hast es schon gemerkt, es gibt super viele Gruppen. Und Mitte des 20. Jahrhunderts wächst die Anzahl zu einem prachtvollen Zoo an, wie manche Fachleute sagen.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
An sich ist das erstmal kein Problem, aber Mathematiker lieben Ordnung, zumindest in ihrem Fach. Also wenn ich mir das Büro von so manchen Profs in Erinnerung rufe, scheint das im echten Leben nicht immer der Fall zu sein. Deswegen beschließt der Mathematiker Daniel Gorenstein in den 70er Jahren, Ordnung zu schaffen. Zumindest die Gruppen, die nur endlich viele Komponenten, also zum Beispiel Drehungen, enthalten, die will er katalogisieren.
Also katalogisieren im Sinne von so einer Formelsammlung, die man in der Schule irgendwann in der Mittelstufe bekommt?
Eher wie so eine Art Periodensystem. Also das kennt man auch aus der Schule, aus dem Chemieunterricht. Da drin sind in einer Tabelle alle Elemente mit ihren Eigenschaften aufgelistet. Denn Gruppen in der Mathematik haben eine ähnliche Eigenschaft wie Moleküle, also Atomgruppen in der Chemie. Viele von ihnen lassen sich in kleinere Bestandteile zerlegen. In der Gruppentheorie sind diese Grundbausteine die endlichen einfachen Gruppen. In der Chemie sind das die Elemente, also die Atome.
Also du meinst, so wie sich Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammensetzt, kann man auch bestimmte komplexere mathematische Gruppen durch einfache Gruppen ausdrücken?
Ja, und damit Ordnung schaffen. Also der Zoo an super vielen Gruppen würde nicht mehr so wild aussehen, wenn man quasi die dazugehörigen Elemente, in diesem Fall die einfachen Gruppen, kennt.
Was bedeutet das denn, wenn wir das nochmal auf das quadratische Stück Papier beziehen?
Also die volle Symmetriegruppe des Quadrats besteht, wie eben erklärt, aus 4 Drehungen und 4 Spiegelungen. Aber tatsächlich bilden auch nur die Drehungen alleine schon eine Gruppe. Und eine einzige Spiegelung bildet auch eine Gruppe. Wenn man jetzt die Drehungen mit der einen Spiegelung verbindet, erhält man die volle Symmetriegruppe des Vierecks, inklusive der 3 weiteren Spiegelungen.
Okay, das heißt, die Drehungen alleine wären so etwas wie ein Element im Periodensystem der Gruppentheorie.
Ja, und jede einzelne Spiegelung auch.
Mhm.
Gorenstein hat von einem Periodensystem der Gruppentheorie geträumt. Aber das ist eine Mammutaufgabe. Zuerst muss man alle endlichen einfachen Gruppen finden und dann auch noch beweisen, dass es wirklich alle sind und es keine mehr gibt.
Und wie erfolgreich ist die Umsetzung davon?
Mehr als 30 Jahre lang widmen sich mehrere hundert Fachleute der Aufgabe. Das ist eine der aufwendigsten Unternehmungen in dem Fach. Sie veröffentlichen insgesamt mehr als 10.000 Seiten in verschiedenen Fachzeitschriften dazu.
Ah ja, da sind die 10.000 Seiten. Also es ist unvorstellbar. Zum Vergleich, alle 3 Herr-der-Ringe-Teile zusammen haben etwa 1.000 Seiten. Also 10.000 Seiten sind wirklich, wirklich viel. Und bei diesem Beweis kommt ja noch hinzu, dass so viele verschiedene Mathematiker mitgewirkt haben. Dabei sagt man ja oft, viele Köche verderben den Brei. Das scheint hier aber dann nicht so zu treffen.
Ja, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das wie ein riesiges, chaotisches Google-Doc ist, an dem hunderte Menschen mitschreiben. Also es sind verschiedene Arbeiten, die alle irgendwie aufeinander aufbauen. Also es gibt wirklich viele Einzelautoren auch, aber trotzdem 10.000 Seiten an Mathe-Text und nicht Tolkien ist schon schwierig.
Ja, ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, da den Überblick zu behalten. Aber ist es mit den 10.000 Seiten dann auch getan, Beweis erbracht, Katalogisierung abgeschlossen?
Ja, tatsächlich haben sie ein Periodensystem für endliche Gruppen gefunden. Aber es sieht nicht so aus, wie sie es erwartet haben.
Inwiefern das?
Ein Monster macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Okay, ein Monster in der Mathematik. Was hat es da zu suchen? Das musst du nochmal erklären.
Also zuerst sieht alles echt super aus. Es scheint, als könnte man diesen groben Wust an Gruppen super gut ordnen. Die Mathematiker finden 18 Gruppenkategorien, in die sich alle einfachen Gruppen einfügen.
Mhm.
Aber dann entdecken Bernd Fischer und Robert Gries 1980 das Monster. Eine riesige, super komplizierte Gruppe, die in keine dieser 18 Kategorien passt.
Und diese Monstergruppe beschreibt auch eine ganz bestimmte symmetrische Eigenschaft?
Ja, es ist auch eine Symmetriegruppe, allerdings von einem 196.883-dimensionalen Objekt.
Okay.
Da wird schwer, sich was Anschauliches drunter vorzustellen.
Ja, ich kapituliere. Aber was ist das Problem mit dem Monster? Sind die Fachleute sich denn sicher, dass es nicht einfach ja, eine 19. Kategorie im Periodensystem der Gruppen aufmacht?
Ja, das können sie ausschließen. Die Monstergruppe steht für sich allein. Und tatsächlich gibt es nicht nur das eine Monster, sondern es gibt auch weitere Ausreißer. Also du musst dir das so vorstellen. Es gibt 18 super neate Kategorien, in die sich unendlich viele einfache Gruppen problemlos einreihen. Und dann gibt es 26 einzelne Ausreißergruppen, die sich nicht in diese Struktur unterbringen lassen. Also was für ein hässliches Periodensystem ist das denn bitte?
Ja, okay, ich glaube, ich verstehe das Problem. gerade in der Mathematik hätte ich irgendwie erwartet, dass das schön ordentlich aufgeht. Gruppentheorie sagt ja eigentlich auch schon, dass es hier um Sachen geht, die man ja schön strukturiert Gruppen zuordnen kann. Und dann gibt es da so einen unschönen Rest. Das ist ja irgendwie unbefriedigend.
Ja, das wundert halt echt alle. Bis heute.
Das heißt, bis heute gibt es keine Erklärung dafür, warum es diese Monstergruppe gibt?
Nein. Die Mathe-Community rätselt immer noch. Seit Jahrzehnten. Der britische Mathematiker John Conway hat 1979 mit seinem Doktoranden Simon Norton eine Reihe von Vermutungen über die Monstergruppe formuliert. Einige wurden auch schon bewiesen, aber warum es diese Ausreißer gibt, das weiß niemand. Und das hat Conway auch bis zu seinem Tod im Jahr 2020 gewurmt.
There's a thing called the Monster Group, which is a beautiful, very large, symmetrical thing. And I would just like to know what it's all about. I've said for 25 or 30 years that the one thing I'd really like to know before I die is why the Monster Group exists.
Tja, die Lösungen mancher Rätsel bleiben vielleicht für immer im Dunkeln. Oder vielleicht kommen sie auch erst ans Licht, wenn wir schon nicht mehr sind. Dem wohnt zwar eine gewisse Tragik inne, aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Ein wiedergeborener Niels-Henrik Abel könnte davon ein Lied singen. Nicht nur, dass ihm wenige Tage nach seinem Tod endlich die lang ersehnte Festanstellung an der Uni zugesichert wird, ebenfalls posthum wird auch endlich seine Pariser Abhandlung veröffentlicht. Die, von der er sich internationale Anerkennung erhofft hatte. Doch diese Anerkennung wird ihm leider erst nach seinem Tod zuteil. Denn der französische Mathematiker Cauchy, der die Pariser Abhandlung begutachten sollte, erinnert sich Jahre später an die von Abel eingereichte Arbeit. Und dann beginnt er sie zu suchen. 1830 findet er sie wieder. Und erst 1841 wird sie dann tatsächlich von der französischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. Niels-Henrik Abel wäre also vielleicht der größte Mathematiker der Welt geworden, hätte er nur lang genug gelebt. Das hat zumindest sein Lehrer und späterer Freund Bernd Holmboe geglaubt. Und Abels Begabung, sein Fleiß und sein wohlgesinntes Wesen sprechen für ihn. Aber allzu oft kommt im Leben halt was dazwischen, was uns davon abhält, der oder die Größte in irgendwas zu werden. Selbst wenn wir das Potenzial dazu hätten. Vielleicht fehlt es an Geld, an Zeit oder an Gesundheit. Vielleicht fehlen die richtigen Kontakte oder das richtige Timing. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, der oder die Größte zu sein. Weil sich am Ende des Lebens ganz andere Dinge als wirklich wichtig herausstellen. Zum Beispiel ein letztes Mal Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Das war unsere Geschichte aus der Mathematik zu Niels-Henrik Abel. Der Anstoß kam von unserer Hörerin Pauline. Liebe Grüße an der Stelle. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge, in der es um geheime Briefe aus dem 16. Jahrhundert geht und um ihre Verfasserin. Seid gespannt. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demia Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Marie Jainter. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Stanley Baldauf. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.